Wer liest, der kommt an dieser Krisendiagnose nicht vorbei. Es steht nicht gut um das Lesen. Das verkünden die Feuilletons in immer kürzerer Taktung. Vor allem das Lesen langer Texte scheint eine Herausforderung zu sein, die immer weniger Menschen bewältigen. Sogar Universitäten bekommen das zu spüren. Und hier in erster Linie die Geisteswissenschaften, für die das Lesen ja sowas ist wie eine Existenzbedingung. Diese Beobachtung, die teilt auch mein heutiger Gesprächspartner Christoph Engemann, Medienwissenschaftler an der Ruhr-Uni in Bochum. Und Autor eines gerade erschienenen Essays, der sich Gedanken macht über die Zukunft des Lesens. In Zeiten von KI, hat es überhaupt noch eine? Oder wird der Text als zentrales Medium, über das wir uns Wissen aneignen, nicht gerade abgelöst von ganz anderen Formaten, von Podcasts zum Beispiel? Wird das Lesen also womöglich zu einer, Zitat, Kulturtechnik der wenigen, wie noch in vormodernen Zeiten? Genau darüber will ich jetzt mit ihm sprechen. Christoph Engemann ist mir aus Berlin zugeschaltet. Hallo, grüß Sie.
Hallo, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr gern. Lassen Sie uns nochmal auf diese gerade angesprochene Diagnose zurückkommen, die Krise des Lesens. Das ist ja so ein Verfallsnarrativ oder so eine Verfallskarte, die das Feuilleton ganz gerne spielt, eigentlich immer dann, wenn es irgendeinen Medienwechsel gibt. Also ich glaube schon, die Einführung des Taschenbuchs in den 60ern gab Anlass dazu, diese Klage anzustimmen. Woran würden Sie denn festmachen, dass es sich hier um mehr handelt als um so eine kulturpessimistische Folklore?
Ja, also absolut. Es gibt immer diese Konjunkturen der Krisen des Lesens. Die Zyklen werden kürzer. Das ist erstmal ein Zeichen. Mhm. Aktuell ist das ja zum Beispiel Titelthema einer Zeit, ist in der Financial Times. Also beschäftigt die Medienindustrie sehr, dass sich da was verändert. Aber da geht die Frage mit einher, was gemeint, wenn man Lesen sagt. Mhm. Und Sie haben das mit den Büchern und den Longform-Texten schon angesprochen. Also es gibt unterschiedliche Formen und Kulturen des Lesens. Man spricht zum Beispiel von Deep Reading und Shallow Reading oder Hyper Reading, Shortform versus Longform. Mhm. Was das Buch angeht, da gibt es ganz klare Indikatoren. Die Auflagen von Büchern sinken, werden immer weniger Bücher gelesen. Das ist seit 12, 15 Jahren so. Und zuletzt das Leseverhalten, ich beschreibe es im Buch ja selber, meiner Studierenden ändert sich definitiv auch. Die holen sich ihr Wissen weniger aus Büchern und tatsächlich aus den schon von Ihnen angesprochenen Podcasts. Also da ist eine Verschiebung in Gang und ich glaube, die Unruhe, die wir so verspüren, ist die Frage erstmal, was bedeutet das? Und da ist mein Buch so ein bisschen ein Versuch, ein paar Thesen zu entwickeln, wie man das vielleicht verstehen kann.
Mhm. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf diese von Ihnen auch gerade angesprochene Differenz von Langformaten, langen Texten und diesen Kurzformaten, wie sie vor allem in den sozialen Medien geschrieben und gelesen werden. Mhm. Könnte man da nicht sagen, naja, das Lesen verschiebt sich halt von dem einen auf das andere Format. So what?
Ja. Da geht es um das Verhältnis von Quantität und Qualität. Mhm. Also wie eben schon gesagt, wahrscheinlich wurde noch nie so viel gelesen, auch geschrieben wie heute, wenn man eben Messenger-Nachrichten, Foren-Einträge, all diese kleinen alltäglichen Akte des Lesens und Schreibens, die man jetzt nicht mit einem klassischen Akt des Lesens, wo man immer an ein Buch denkt, in Verbindung bringen würde. Das ist auch Lesen und Schreiben. Aber was bedeutet das qualitativ? Das ist, glaube ich, die Beunruhigung, die so im Raum steht, die auch damit einhergeht, dass sich das natürlich alles rasend schnell wandelt.
In so einer ersten Annäherung, woran würden Sie sagen, liegt es, dass zum Beispiel auch Ihre Studierenden weniger auf Texte setzen und viel mehr zum Beispiel auf Podcasts oder eben auf Videoformate, um sich Wissen anzueignen, um in bestimmte Diskurse einzusteigen?
Also erstmal kann man, glaube ich, festhalten, dass Podcasts, ob als Audio- oder Videoformat oder als Reel in Instagram und TikTok, das sind eine ungeheure intellektuelle Ressource geworden. Mhm. Man kann jedes beliebige Thema, ob das Quantenphysik ist, Max Webers Bürokratietheorie, Freudsche irgendwie Triebtheorie oder irgendwie aktuelle medientheoretische Debatten in Podcasts sich aneignen. Und ich glaube, dass sozusagen die Kulturtechniken des Umgangs mit Diskursen, was man so nennen will, die wir klassische mit Lesen und Schreiben Verbindung gebracht haben und ein bisschen vielleicht noch mit sowas wie Radiovortrag und so, die verändern sich. Mhm. Und dazu kommt natürlich neu seit 3-4 Jahren die LLMs, also die Large Language Models wie ChatGPT, die eben dann nochmal eine ganz andere Möglichkeit der unmittelbaren Zusammenfassung von Wissen mit all den Problemen, die das hat, Halluzinationen und so weiter, falsche Informationen und so. Aber die Studierenden lernen das ja auch zu navigieren, beziehungsweise wir müssen es ihnen dann auch beibringen. Und die Kombination sozusagen aus hochwertigem Audio-Content und mächtigen Sprachmodellen verändert die Art und Weise, wie man Diskurse konsumiert, aber auch generiert.
Mhm. Wer sind denn da so die großen, sozusagen die großen Marken? Wer sind denn diese Protagonisten von so einer Art, ich glaube, Sie nennen es im Buch virtuellen Universität, die da in Podcast-Form auf den großen Plattformen abgreifbar ist?
Also ich gucke nicht auf die Hitlisten. Das habe ich natürlich mal gemacht, auch im Zuge der Forschung. Aber auch da ändert sich das sehr schnell. Was mich interessiert hat, und das habe ich im Buch auch ein bisschen entwickelt, sind die Leute, die schon wieder kritisch, reflexiv, entweder sozusagen in Form oder Inhalt mit diesem Phänomen umgehen. Also so jemand wie der Podcast ContraPoints, ein queerer Podcast von einer Philosophin. Da finden so etwas wie ästhetische Experimente und Ästhetik ist immer auch eine Form von Reflexion mit diesem Medium statt. Und das sind jetzt erstmal die Dinge, die ich so verfolge. Es gibt natürlich die großen Namen, wie zum Beispiel Jordan Peterson, der zugleich ein Bestseller-Autor ist.
Rechter Influencer.
Rechter Influencer. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend an dem, worüber wir sprechen. Die rechte, die reaktionäre Strömungen, die haben das Potenzial dieser Formate früher und besser verstanden und diese, was ich virtuelle Universitäten nenne, sozusagen etabliert, auch aus einer Art, ich sag mal, Rache an der klassischen Universität, in der sie sich nicht aufgehoben gefühlt haben. Und das hat einen ungeheuren Sog entwickelt. Und das ist dann so etwas, was ContraPoints beispielsweise versucht dann auch zu karikieren, weil dann natürlich Seriositätsanmutungen auch bei Jordan Peterson beispielsweise auch optisch, ästhetisch irgendwie aufgetragen werden. Die sind, wenn man sie genau anguckt, ein bisschen tragisch lächerlich. Die eben den alten klassischen Professor dann irgendwie so darstellen wollen und zugleich es aber irgendwie, also daran auch vorbeischießen.
Was aber doch all diesen Formaten gemein ist, egal ob sie jetzt aus dem linken oder eher experimentellen, progressiven Lager kommen oder ob sie von diesen rechten Großinfluencern wie Peterson bespielt werden, es handelt sich doch immer um so Arten von Vorlesungen. Also im Grunde ist es eigentlich ein ganz, ganz klassisches Format, wie man es ja auch aus der Universität kennt, dass dort einfach auf anderen Plattformen ausgespielt wird.
Ja, also ich nenne das die neue Vorlesung. Das habe ich im Buch versucht, so ein bisschen zu entwickeln. Und das ist sozusagen im doppelten Sinne des Wortes gemeint vorlesen. Also man liest vorher und man liest eben vor. Also man hält sozusagen einen Vortrag. Und daran zeigt sich wiederum dieses paradoxe Verhältnis dann doch zu Longform-Texten, zu Büchern, zu klassischen Druckprodukten, wenn man so will. Das sind Menschen, die lesen für Menschen, die selber eigentlich lesen können. Wir sind ja alle alphabetisiert, wobei man das auch einschränken muss. 20% der Bevölkerung, auch in Deutschland zum Beispiel, haben Schwierigkeiten, Texte zu lesen. Und da gibt es sozusagen reale Probleme an der Frage sozusagen der Alphabetisierung. Aber diese Formate leben davon, dass zwischen den Menschen, die diese neuen Vorlesungen, Podcasts machen und denen, die die konsumieren, so eine Art unausgesprochenes Einverständnis besteht, dass beide lesen können. Einer hat vorgelesen, der andere kann nachlesen. Also ich höre das, wenn zum Beispiel Rezo, um noch einen anderen einflussreichen Podcaster zu nennen.
Die CDU zerstört.
Die CDU zerstört, gibt er mir dann irgendwie, ich weiß nicht mehr wie viel, 90 Referenzen oder so, dieser Text enthielt. Ich kann das alles nachlesen.
Quellenverzeichnis,
ja. Also da wird sozusagen zwischen diesen neuen Formaten und den alten Kulturtechniken des Lesens, Lehrens, Forschens, das wird neu verschaltet. Und wir sind, glaube ich, Zeuge dieser Verschaltungssituation, ne, dieser Entwicklung davon. Und das ist etwas, was wir sozusagen besser verstehen lernen müssen. Was passiert da? Und was sind, und das ist dann mein Interesse als Medienwissenschaftler, die medientechnischen Voraussetzungen und was ist die medienhistorische und medienästhetische Dimension davon? Also was hat das mit der Vorlesung, klassischen Vorlesung, die ja aus einer bücherknappen Zeit kommt? Da war einer Professor und die Studierenden hatten keine Bücher. Der musste vorlesen.
Und jetzt hat man sozusagen so viel Bücher, dass es auch wieder hilfreich ist, wenn man jemand vorliest, weil er eben eine Form von Orientierung stiftet.
Genau, also die orientieren, die selektieren, die fassen zusammen und die nehmen diese Mühe auf sich.
Was Sie gerade sagen, zeigt ja, dass dieses Vorlesen auch eine Entlastungsfunktion hat. Also ich kann nachlesen, ich muss es aber nicht tun. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass diese Formate davon leben, dass wir durch sie das Lesen delegieren können an andere. Was ich mich frage, erfüllen denn diese Formate aber dann noch das, was man eigentlich an der Uni praktizieren sollte? Ja, also eine Form von, pathetisch gesagt, Erziehung zur Mündigkeit durch das Studium von Texten. Also ist der Podcast wirklich ein Funktionsäquivalent für den Wissenserwerb durch das Lesen von Texten?
Also ich glaube erstmal, das ist die zentrale Frage. Und ich würde erstmal sagen, wir wissen das noch nicht genau. Mhm. Man kann sehen, dass Texte, Bücher zugleich, soll man sagen, weniger wichtig und wichtiger werden. Ne? Weil, wie gesagt, die Leute, die diese Dinge produzieren, ja selber Leser sind, Leserinnen sind.
Und das ist auch wichtig, damit man ihnen abnimmt, dass man was lernen kann.
Und ich glaube, die Frage, die da drin steckt, ist die Frage danach, ob Lesen eine Emanzipations- oder eine Machttechnik ist. Historisch gesehen war Lesen und Schreiben lange eine Machttechnik. Das war zunächst eine bürokratische Technik. Die ältesten Schriftdokumente sind bürokratischer Natur. Da werden irgendwelche Ernten verwaltet. Und mit der Aufklärung der Alphabetisierung geht dieses Narrativ einher, dass Lesen und Schreiben eine Emanzipationstechnik sind. Und wenn das Lesen jetzt zurückgeht, zugleich aber auch wichtiger wird, um diskursgenerativ zu sein, auch Diskursorientierung zu haben, dann droht, glaube ich, eine Situation, in der das wieder eher eine Machttechnik wird. Und ist doch auch interessant festzuhalten, dass die wichtigsten Figuren, die uns derzeit beschäftigen im Silicon Valley, Alexander Karp, ein Mensch ist, der bei der Sozialpsychologin Carola Brede, einer psychoanalytisch orientierten Sozialpsychologin, promoviert hat. Und Peter Thiel aus dem Umfeld des Philosophen René Girard kommt. Also es sind Sozial- und Geisteswissenschaftler, es sind Leser, die die Zukunft und Gegenwart unserer technologischen Wirklichkeit, unserer digitalen Umwelten gestalten. Und die Frage, die für mich damit so ein bisschen im Raum steht, ist, wollen wir die Geisteswissenschaften, das haben Sie ja anfangs gesagt, die sind Lesepraxen. Das ist das, was man da lernt, einübt, was man auch neu erlernt. Das, wie man aus der Schule oder vielleicht aus der Familie lesen gelernt hat, wird ja auf eine gewisse Art und Weise rekonfiguriert. Wollen wir die Geisteswissenschaften den Reichen und Mächtigen überlassen? Und ich glaube, viel von dieser Unruhe, über die wir anfangs gesprochen haben, wird genug gelesen, was wird gelesen und so weiter, die hängen am Ende mit dieser Frage zusammen. Machttechnik oder Emanzipationstechnik? Darüber müssen wir eigentlich sprechen. Und ich glaube ganz persönlich, was damit auch zusammenhängt, ist die Frage, Caroline Amlinger, die Basler Soziologin, hat das auch schon mehrfach angemerkt, ist mit dem Lesen noch eine Aufstiegschance verbunden? Weil klassischerweise, und das ist ja Teil der Emanzipationstechnik, konnte man sich aus einer Situation herauslesen. Und dieses Versprechen, diese Möglichkeit, dass Lektüren die eigene gesellschaftliche und auch individuelle Position verbessern können, die ist brüchig, die ist nicht klar. Und das hat weniger mit dem Lesen zu tun als mit sozioökonomischen Realitäten. Also mit steigender Ungleichheit, mit der Entwertung von Bildungsabschlüssen, mit Redynastisierungsprozessen der Gesellschaft. Also wichtiger, was man erbt, als das, was man erarbeiten, leistet und so weiter. Und das Lesen hängt irgendwie in all diesen Prozessen mit drin. Und verändert natürlich auch seine Rolle und sein Versprechen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch noch mal stärker sozusagen aufblenden müsste. Also was für individuelle Emanzipationsoptionen hat denn Lesen eigentlich real zu bieten? Oder ist es nicht vielleicht besser irgendwie, das möchten ja viele, das sagen Studierende, auch Influencer zu werden? Ich glaube nur, dass man nicht Influencer werden kann, ohne viel zu lesen.
Zumindest in einem bestimmten Segment. Das ist wahrscheinlich
ja, so. Das ist richtig.
Zumindest vorlesen, da auf den Digitalplattformen kann man nicht werden, ohne zu lesen.
Ja. Also, ich bin überhaupt kein Kulturpessimist. Aber ich fürchte, dass wir zwar eigentlich lesen können, es aber nicht mehr tun. Und das Lesen Leuten überlassen, die sich diese Mühe, und das ist mühsam, das muss man sagen. Lesen macht mir zwar auch sehr viel Freude, aber es macht mir auch sehr viel Mühe. Und je komplexer die Texte werden, desto mehr Arbeit wird das auch. Aber die Leute, die sich diese Mühe überhaupt noch zumuten, möglicherweise, weil sie aus anderen Gründen die Zeit dazu haben, die haben den Luxus sozusagen, diese Zeit zu verschwenden, die haben tendenziell, glaube ich, dann doch die Möglichkeit, eine bessere Position sich zu erlesen.
Das sagt Christoph Engemann, mit dem ich über seinen Essay Die Zukunft des Lesens gesprochen habe. Ist erschienen in der Reihe Fröhliche Wissenschaft bei Matthes und Seitz in Berlin. Und ich empfehle natürlich sehr, für diesen Text mal die Mühe des Lesens nochmal auf sich zu nehmen. Herr Engemann, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Das hat mich sehr gefreut und sehr viel Spaß gemacht.